Unser Thema heute, Neuheiten, die zweite.
Herzlich willkommen beim Lubera Edibles Gärtnerradio, dem Profi-Podcast für essbare Pflanzen und deren Jungpflanzen.
Mein Name ist Frederik Vollert und bei Lubera Edibles bin ich verantwortlich für die Produktentwicklung. Mein Gast heute ist wieder Markus Kobelt, Gründer von Lubera und Co-Geschäftsführer von Lubera Edibles. Willkommen zurück, Markus, zum zweiten Teil des Neuheiten-Podcasts.
Ja, genau. Nur in einem schaffen wir das nicht. Und den machen wir jetzt schon zum zweiten Mal, weil vorhin die Technik ausgeschaltet hat. Das wollen wir ja nicht. Wir möchten unseren Zuhörern und Zuschauern nicht vorenthalten. Darum sind wir auch so gut gelaunt.
Neuheiten, Markus. Kannst du uns etwas über die neuen Brombeersorten sagen?
Ja, Brombeeren sind gerade ein spannender Fall, weil sie zeigen, dass wir auch ein bisschen über den Zaun hinausschauen. Wir haben schon lange gehört, ja, ihr bringt ja nur Sorten, die Lubera gezüchtet hat. Natürlich bringen wir die, wenn wir die haben. Wir sind auch sehr breit tätig und im Hintergrund ist 25 Jahre Züchtung. Aber wenn wir was sehen von anderen Züchtern, an das wir rankommen und das wir lizenzieren können und das wir nicht haben und das gut ist, dann lizenzieren wir es und bieten ihnen die Jungpflanzen an. Und das sind genau die zwei Brombeeren. Wir haben bei uns das Brombeerzüchtungsprogramm zusammen mit England, also mit East Molly in England stark aufgebaut, aufgeblasen in den letzten 3-4 Jahren, das wird noch ein paar Jahre gehen, aber momentan sind unsere Neuheiten Loch Marie, eine schottische Züchtung, und Columbia Star, eine Züchtung aus Oregon. Loch Marie ist die erste Brombeere, kann man sagen, die perfekt Nutzwert und Zierwert zusammenbringt. Die erste ein bisschen, die in diese Richtung ging, ist Big and Early, die wunderschöne pinke Blüten hat. Loch Marie hat darüber hinaus jetzt noch etwas dunklere pinke, etwas dunkelpinke Blütenblätter, und die Blüte ist halb gefüllt. Das sieht halt wirklich sehr schön aus. Und ich habe immer schon gedacht, wenn ich aus dem Küchenfenster bei mir zu Hause geschaut habe, auf die Brombeere da, im späten Frühjahr, ich meine, das wird eine schöne Blüte und dann so halb gefüllt und dunkelrosa, wunderschön, gute Früchte, ganz ähnlich wie Loch Ness, vielleicht ein bisschen kleiner, vielleicht klein wenig mehr akzentuierte Säure, aber eine richtig gute Brombeere und eine schöne Zierpflanze. Die zweite Sorte dann, Columbia Star, eine ganz neue, andere Typ von Brombeeren. Die meisten unserer Brombeeren, diese aufrecht wachsenden, halbrecht aufrecht wachsenden, vor allem unsere Navajo-Brombeeren, die kommen aus einer Brombeerfamilie, aus einer Rubusart, die an der Ostküste der USA wächst. Und die ist tetraploid, die wächst aufrecht, die hat diesen praktischen Wuchs und die gibt es seit 20 Jahren eben nach Dornlos, seit Navajo. Und da gibt es eine andere Brombeerfamilie, die eher von der Westküste der USA kommt, von Oregon, Columbia und Washington State. Und diese Brombeeren, die haben einen viel stärkeren Wuchs, gibt es unterdessen auch Dornlos, die sind hexaploid, also ein viel mehrfach duplizierter Chromosomensatz. Und warum sind die für uns interessant? Weil sie verdammt gut schmecken, oder? Das ist, also mindestens, wenn ich sie gegessen habe, so ein bisschen der Inbegriff der Brombeere, auch der Zapfen, die Brombeere ist eine Himbeere mit Zapfen letztlich, wo der Zapfen bei der Frucht bleibt, da schmilzt dieser Zapfen, ist kein Fremdkörper, wunderbarer Brombeergeschmack, riesig in der Frucht, einfach nochmals ein Fortschritt in der Fruchtqualität. Das ist eigentlich das, was wir uns von Columbia sagen. Sprechen. Auf der, das ist die positive Seite, die negative Seite, die hat einen ganz anderen Wuchs gemacht. 2-4 Meter lange Triebe, am besten lässt man sie fast am Boden entlang, wachsen, legt sie im Herbst wieder auf den Boden und wickelt sie dann im Frühjahr, das ist die Kultur, wie das in den USA gemacht wird, und hat eine Stelle, zwei Drähte, und die Triebe werden einfach um die Drähte gewickelt, sodass sich dann eine Hecke ergibt, darum nennen wir sie auch Heckenbrombeere. Ja, da muss man sich so ein bisschen rantasten, die Kultur ist komplizierter, sie ist auch leicht frostanfälliger als normale Brombeeren, und darum sollte man ja die einjährigen Triebe im Winter am Boden lassen, erst im Frühjahr, im März aufbinden, damit sie eben nicht erfrieren. Aber was ganz spannend ist auszuprobieren, und Sie werden nicht enttäuscht sein, der Geschmack ist einfach fantastisch von Kornwürster.
Ja, soviel zu den Brombeeren. Es gibt auch zwei neue Feigensorten.
Ja, bei Feigen einigen Jahren riesige Feigensammlung von Gusti Berthold übernommen. selektionieren da die Gusti-Sorten, spezielle Sorten, und versuchen damit auch so ein bisschen das Namenswirrwarr, wo jede Sorte drei Namen hat, vier Namen hat, die fünfmal falsch geschrieben wurden und sich dann wieder verändert haben, so ein bisschen aufzulösen. Und eine von denen ist Piccolino, eine grün-gelbe Feige, relativ klein, aber die hat so einen anderen Wuchs als andere Feigen. Anstatt dass sie einfach so spannende Quillen nach oben macht, verzweigt sie immer wieder, verzweigt viel stärker, und dadurch ist sie nach vier, fünf Jahren deutlich kompakter als andere Feigensorten. Es ist nicht so, dass die weniger wächst. Am Anfang im Gegenteil, der Busch über den Wuchs. Viel einfacher übrigens, eine buschige Pflanze zu produzieren mit Ficolino als mit anderen Sorten.
Aber es ist keine Lowberry-Sorte.
Ist keine Lowberry-Sorte, nein. Es ist keine superkompakte Sorte unter einem Meter. Jede Feige wird zu einer superkompakten Sorte, wenn man sie nicht entsprechend düngt. Also wenn sie wirklich eine kompakte Feige haben wollen, dann lassen Sie sie in einen leicht zu kleinen Topf und geben wenig Dünger und dann setzen Sie nur 5 cm auf. Das Problem ist, es gibt dann auch verdammt wenig Früchte, oder? Weil die Früchte immer am diesjährigen Holz, die Herbstfrüchte entstehen am diesjährigen Holz und die Sommerfrüchte entstehen am letztjährigen Holz. Also wenn Sie kein 1- und 2-jähriges Holz haben, werden Sie fast keinen Ertrag haben. Aber jede Feige kriegt man zu einem kompakten Wuchs, indem man eben fast nichts düngt. Aber eine schöne, kompakte Kübel- oder Freilandfeige, die halt dann gut bei 2 Metern gehalten werden kann, wo andere halt 3, 4, 5 Meter hoch wachsen. Mhm. Das ist Piccolino. Und der Tutanger ist die klassische zweimal treibende Feige. Da gibt es viele Sorten. Das ist eine der wenigen, die wirklich einen gleichwertigen Ertrag im Sommer, im August, am letztjährigen Holz bringt. Das sind die Knospen, die kleinen Feigen eigentlich sind im Spätherbst schon angesetzt worden. Im Januar, Februar sind sie so stecknadelgroß. Und daraus entstehen dann die Feigen, die im August reifen werden, und dann haben wir die zweite Ernte im Herbst mit viel länglicheren Früchten, und die am diesjährigen Holz entsteht, wo also die Pflanze im gleichen Jahr die Früchte ansetzt und die auch zur Entwicklung bringt. Und Tutheimer ist auch die Sorte, dann auch Tutheimer Original, die diese Tutheimer Eigenschaft am besten auf den Punkt bricht und am besten kombiniert. Ja, jetzt neben diese Kultursorten von den Feigen, die wo wirklich eine ganze Kultur dahinter steht, sonst hätten die ja bei uns nördlich der Alpen auch nicht überlegt, haben wir auch Wildobst im Sortiment. Wir haben kürzlich darüber geredet, warum wir Wildobst haben, was Wildobst sozusagen heißt, wenig domestiziertes Obst. Obst, wo man erst beginnt mit der Domestikation. Wir haben ein eigenes Saskatoon-Bären-Programm, das langsam im Entstehen ist, wo wir versuchen, die Sorten auf ein neues Niveau zu heben. Aber Lubeer-Edibus ist es auch jetzt gelungen, ein Standardsortiment an Saskatoon-Bären anzubieten. Was ist der Hintergrund?
Genau, Saskatoon-Bären, es ist eine Saskatoon-Bäre, botanisch Amelanchia alnifolia. Wir wurden immer mal wieder nachgefragt. Amelanchia kenne ich selber aus meiner beruflichen Laufbahn, haben Lamaki unter anderem, haben auch sehr gute essbare Früchte, also sind im Sommer wirklich schön süß, haben so gut, alle Sorten haben so gut wie keine Säure, ähnlich Heidelbeeren, damit kann man sie geschmackstechnisch auch am ehesten vergleichen, sind allerdings nicht so groß wie jetzt eine Heidelbeere. Die Früchte. Die Sträucher sind schon große Sträucher, werden 3,5-4 Meter können die wachsen. Neben der Frucht haben die Pflanzen eigentlich auch noch einen sehr schönen Zierwert. Zum einen ist das die Blüte. Die Saskatoon-Beere blüht vor dem Austrieb, beziehungsweise wenn die ersten Blätter kommen, ist die Blüte eigentlich durch. Dann gibt es im Sommer die leckeren Früchte und im Herbst gibt es noch eine sehr intensive Herbstfärbung. Meistens so in Richtung leuchtend orange bis gelb. Die erste Sorte, die wir haben, ist die Saska Blue. Es ist eine großfrüchtige Sorte, eben wie gesagt mit so einer leichten Heidelbeer-Aromatik, ist sehr süß, so gut wie keine Säure. Allerdings haben alle Saskatoon-Beeren immer so eine leicht grüne Noten im Geschmack. Das hatte ich auch. Es ist jetzt nicht extrem im Vordergrund, es ist nur so ganz leicht im Hintergrund. Man merkt es beim Essen. Die zweite Sorte, die wir im Sortiment haben, ist die Sorte Martin. Das ist eine frühe Sorte wirklich mit sehr großen Früchten. Und die Martin ist auch sehr süß. Und die, was bei der Martin das Schöne ist, die hat nicht diese grünen Noten. Also es ist wirklich eine sehr schöne, aromatische, süße Frucht, ohne irgendwelchen Beigeschmack. Also es ist wirklich
süß. Ich würde schon sagen, es ist vielleicht bis jetzt die beste Sorte im Sortiment. Ist auch so ein bisschen den Standard, den wir in der Züchtung benutzen. Wir haben schon das Gefühl, dass wir dieses Grünliche aus der Frucht rausbringen müssen und eher, ich sage mal, die Frucht, die arabische Frucht, wenn sie mehr Bedeutung gewinnen soll, fruchtiger machen wollen. Und wobei der Mandelgeschmack, der ist auch noch da, der kann bleiben, aber das Grünliche muss weg. Und da ist Martin schon spannend. Nicht ganz so aufrecht wachsen wie zum Beispiel Saskia Blue oder Saskia Lake, bringt ihr dann vielleicht ein, zwei Jahre ins Sortiment. Ein bisschen breiter wachsend, aber auch ein sehr schöner Strauch. Und eben überraschenderweise die früheste Sorte ist die, ich sag mal, wo ich jetzt sagen würde, die am besten schmeckt.
Ja, wenn wir schon gerade beim Wildobst sind, dann kommen wir doch gerade noch zum Apfelbeeren, den Aronia. Da gibt es auch eine neue Sorte.
Ja, Lowberry Little Helpers. Ich meine, zuerst muss ich ein Geständnis abgeben. Eigentlich liebe ich Aronia gar nicht. Ja, ich meine, man hat ja so als Gärtner auch Sympathien und Antipathien. Und Aronia habe ich nie begriffen. Warum? Erstens bin ich immer höchst empfindlich und auch skeptisch, wenn eine Pflanze und ihre Früchte alle Probleme lösen sollen. Momentan ist es der Hanf, oder? Der löst alle Probleme. Da gibt es keine Kriege mehr und keine Kranken mehr. Und wahrscheinlich hätten wir auch auf Covid verzichten können. Und in Weichenland war das ja mit den Aronien das Gleiche. Also Aronia hier, Aronia da und Millionen von Hektar. Ganz so ist es nicht gekommen. Ich glaube, das hat sich jetzt auf ein normales Maß zurückentwickelt. Und mein zweites Vorteil, ich liebe es halt, Früchte zu essen. Und wenn ich dann da Früchte habe, die ich nicht wirklich wahnsinnig gerne schmause, dann bin ich halt nicht so begeistert. Oder ich bin jetzt von Sandgaumen, abgesehen von den vier Verletzungen, die man dann nachher wieder mit Sanddornöl bekämpfen muss, oder? Bin ich nicht so begeistert. Aber Aronia Lowberry Little Helpers hat mich schon überzeugt, oder beziert, könnte man fast sagen, nämlich die stand bei uns auf dem Feld, in unseren Sammlungen drin, ziemlich verloren, mit wenigen anderen Aronien, und die wollte nicht richtig wachsen, blieb dann, im zweiten Jahr war die so 30 cm hoch und hat von unten bis oben geblüht. Und das muss doch was sein, das ist wirklich was Spannendes. Und es ist wirklich, für eine Lowberry hast du ja züchterisch das Problem, dass du versuchen musst, dieses kompakte Volumen mit doch ein bisschen Ertrag zusammenzubringen. Es nützt ja nichts, wenn du eine kleine Pflanze hast, aber wenn es nichts zu essen gibt. Natürlich wird es nie so sein, dass du bei der Lowberry den gleichen Ertrag hast wie bei einer normal wachsenden Pflanze, aber die Produktivität pro Kubikzentimeter, sozusagen Fruchtvolumen, die muss halt doch da sein, und die ist bei Little Helpers super. Dazu kommt, dass es eher so ein Prunifolia-Typ ist. Man unterscheidet ja verschiedene Typen von Aronien, und die Prunifolia, sagt man, soll eine Kreuzung zwischen der roten Aronia sein und der großen Melanocarpa Aronia, großfrüchtigen. Und die ist auch wie andere solche Prunifolia-Sorten leicht milder Geschmack. Kann man eigentlich ganz gut mal frisch essen. Ich würde jetzt nicht kiloweise essen, da mein Masochismus ist zu wenig weiterentwickelt, aber beim Vorbeigehen mal so eine Frucht zu schmausen, macht man da, und meistens sagt man, das ist gar nicht so schlecht, oder? Mhm. Also die geht schon ins Bärfemüse und ist natürlich auch, glauben Sie es mir, wahnsinnig gesund, oder? Und nein, die ist wirklich auch gesund, das sind die Antozyanen, die gesund sind, das sind vor allem auch die Gerbstoffe, die Bitterstoffe, die darin sind, die Aronien gesund machen. Also, wir ergänzen unser Lowberry-Sortiment, wo wir Himbeeren haben, wo wir Cassis haben, wo wir Heidelbeeren haben, ergänzen wir jetzt um eine Aronia. Das ist eigentlich schon schön, das ist spannend. Und man könnte sich zum Beispiel auch vorstellen, dass man so also ein Lowberry-Beet macht mit verschiedenen Lowberry-Sorten und zum Beispiel eine kleine Hecke, Abstandpflanzung 30 bis 50 cm, mit Aronien rundherum. Denn Aronien haben natürlich noch ein paar Nebenwerte. Die haben einerseits die Blüte im Frühjahr, die auch sehr schön ist, aber für diese kurze Dauer. Dann die farbigen Früchte, die lange an der Frucht hängen bleiben, wenn sie die Vögel nicht essen. Und, und schlussendlich dann noch die rote Herbstfärbung. Aber das kann sich sehr schön machen und diese kleine kompakte Sorte ist für so eine kleine Beethecke eigentlich ganz geeignet. Ich bin hingerissen wäre zu viel, aber eigentlich für meine Verhältnisse, wenn es um eine nicht direkt essbare Frucht geht oder indirekt kochbar essbare Frucht, schon ziemlich hingerissen. Ja, dann habe ich gesehen, letzte auf der Liste, glaube ich, Goji.
Genau. Sind immer noch beim Wildobst?
Du hörst schon meine Skepsis so ein bisschen.
Ja, Goji hatte ja, vor 10, 15 Jahren so als einen richtigen,
ja, ein Hype,
ja. Einen richtigen Hype in allen Zeitschriften, in allen Kochzeitschriften oder Naturzeitschriften, überall die Goji vertreten.
Konnte ja auch alles heilen.
Genau. Konnte vor der Aronia eigentlich auch alles heilen. Da haben wir jetzt eine neue Sorte. Goji sind gewöhnungsbedürftig. Also vom Geschmack her sind sie alle irgendwie gewöhnungsbedürftig. Die sind auch, man kann sie direkt vom Strauch essen. Aber wie bei jeder Medizin, sagt man ja Medizin.
Unreife Tomaten, nur für Kleider.
Ja. unsere neue Sorte ist Little Goji. Es ist die aktuell kompakteste Goji, die wir haben. Es ist ähnlich wie, es ist ein ähnlicher Mechanismus, wie Markus vorhin erzählt hat bei der Ficolino. Sie macht nicht extrem lange und starke Triebe, aber dafür verzweigen sich die Triebe extrem schnell wieder. So dass man eigentlich einen schönen, buschigen Strauch hinbekommt. Es ist auch keine richtige Lowberry, dafür ist sie noch zu hoch. Es ist aber vom Wuchs her ist sie etwas kompakter, etwas niedriger als jetzt eine Instant Success. Die Früchte, also sind, wie man sie kennt, so diese länglichen, knallig-orangenen Früchte. Geschmacklich sind sie jetzt eher auf denen, die jetzt nicht unbedingt zum Direktessen einladen. Sie haben zwar einen gewissen Zuckergehalt, sind aber trotzdem sehr sauer und haben so dieses ja, typische Solanum-Geschmack, nenne ich es mal, so Richtung ja, Tomate, leichte Paprika, sowas in die Richtung. Aber wie gesagt, was gesund ist, muss nicht zwangsläufig schmecken.
Genau, auf jeden Fall die wahnsinnig gut. Es gibt natürlich auch Sorten, die einen schönen Zuckergehalt haben, die dann so ein bisschen schmecken wie die Medizin, die wir als Kinder gekommen hatten, wo die eigentlich schrecklich schmeckt und dann wurde einfach ein bisschen Zucker dazu gegeben, dass man es essen kann. So kommt man mit der Zucker in den Goji-Form und den gibt es bei neuen Sorten. Nein, ich glaube, der wichtigste Fortschritt bei den Goji-Sorten ist schon, dass man jetzt Goji-Sorten hat, die auch funktionieren.
Genau.
Ich glaube, in diesem Hype wurden ja Sorten verkauft, die Goji Monster habe ich sie mal genannt, die sah ich immer in meiner Nachbarschaft, 5 Meter hoch, ganze Teppichstangen mit Gojis belegt, oder? Dann konnte man die Teppiche nicht mehr ausklopfen darauf, auf den Vorteil. Und alle von Mehltau, es ist auch wichtig, dass die wenig oder kein Mehltau bekommen. Und da sind wir jetzt mit Little Goji und mit den Success-Sorten schon deutlich weiter. Die funktionieren, die tragen in der Regel schon im ersten Jahr Früchte und die Früchte sind auch essbar. Welche würdest du geschmacklich von unseren Goji-Sorten am besten einschätzen?
Von unseren Goji-Sorten ist am besten die, also da gibt es zwei Sorten, die vom Geschmack her sich nicht vielen tun. Das sind einmal die Sweet Success und einmal die Super Success. Weil die Super Success ist die Sorte, die vielleicht ein bisschen größeren Ertrag bringt. Also noch eine kleine Anekdote am Rande. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber die Goji hieß, bevor man sie Goji genannt hat, hieß sie Teufelsdorn oder Boxdorn. Ich kenne sie selber nicht, aber mein Vater kennt sie aus den 70er Jahren. In den 70er Jahren wurde die viel an den Hängen der Autobahn als Autobahnbegrünung gepflanzt, einfach um die Hänge vor Abrutschen zu sichern. Also da kann man auch schon sehen, wie robust das Ding letztendlich ist.
Genau. Okay.
Vielen Dank, dass Sie uns zugehört und zugeschaut haben. Damit sind wir am Ende der Neuheiten angekommen. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Anregungen haben, können Sie die gerne direkt an mich senden. Einfach eine E-Mail an frederik.vollert@edibles.com.
Und wenn Sie laufend Neuheiten von uns erfahren möchten, Geschichten rund um die Pflanzen, Sachen aus unserer Züchtung, Ideen, auch vermarktungsmäßig, dann abonnieren Sie doch unseren Newsletter lubera.edibles.com/newsletter.
Das Lubera Edibles Gärtnerradio finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt, bei Apple, Spotify, wo auch immer. Bitte raten Sie uns dort. Und dann freuen wir uns auf den nächsten Podcast mit Ihnen.